Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Gerhard Kaiser hielt seinen Vortrag »Feindliche Brüder und ihre Väter« auf der Tagung »Kain und Abel – Rivalität um Brudermord in der Geschichte des Menschen« am 5. Dezember 1982 im Haus der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Breisgau. Die Tagungsveröffentlichung erfolgte unter dem Tagungstitel im Jahr 1983 im Verlag Schnell und Steiner München. Der Aufsatz von Gerhard Kaiser ist auch digital auf dem Freidoc-Server der Universitätsbibliothek Freiburg zugänglich.
Meine Damen und Herren, die biblische Geschichte von den feindlichen Brüdern Kain und Abel ist zugleich eine Vater-Sohn-Geschichte, und zwar in doppelter Hinsicht. Kain ist der erstgeborene Sohn Adams. Der Bericht von seiner Geburt schließt unmittelbar an die Erzählung von der Vertreibung aus dem Paradies an. Jenseits von Eden ist Kain gezeugt. Er ist Zeuge und Erzeugnis der Sünde, der sündige Sohn eines sündigen leiblichen Vaters. Und woraus fließt sein Brudermord? Aus Rivalität im Blick auf den symbolischen Vater, den biblischen Gott, der Abels Opfer gnädig annimmt, das Kains aber nicht, obwohl Abel der zweite Sohn, Kain aber der Erstgeborene ist, dem nach jüdischer Vorstellung ein besonderer Segen zukommt. Warum Gott so verfährt, sagt die Bibel nicht. Denn das Wort des Herrn zu Kain, wenn du fromm bist, so bist du angenehm, bezieht sich erst auf Kains Grimm nach der Verwerfung seines Opfers. Er ist nicht fromm, weil er nicht angenehm war. Warum war er es nicht? Leszek Kolakowski, aufgrund der polnischen Geschichte gewiss ein Spezialist für Fragen der Unergründlichkeit der Wege Gottes, gibt eine satirische Antwort. Gott ist laut Kolakowski so gerecht wie Karl Marx, indem er die vom Schäfer Abel geopferten tierischen Produkte gemäß Marktwert höher schätzt als die pflanzlichen Erzeugnisse des Bauern Kain. Aber Gnade ist eben gerade keine Bezahlung. Die biblische Erzählung vom Mörder Kain und dem gemordeten Abel ist in ihrem prähistorischen Grund eine Geschichte von Uroppositionen. Damit Licht sein kann, muss dunkel sein. Damit gut sein kann, muss böse sein. Warum gerade dieser und nicht jener von zweien Licht und Gut ist, kann nicht gefragt werden. Es ist Zufall. Die Vorgabe, damit ein Regelspiel gespielt werden kann. Die Bibel macht aus dieser Zufallsgeschichte eine Geschichte vom Geheimnis der Sünde und vom noch tieferen Geheimnis der Auserwählung. Sie spielt vergleichbar, wiederum ebenso sehr als Vater-Sohn-Geschichte wie als Brüdergeschichte, zwischen Isaak und seinen Zwillingssöhnen Jakob und Esau, in der folgenden Generation zwischen Jakob und seinen Söhnen, und in der übernächsten zwischen Jakob und seinen Enkeln Ephraim und Manasse. Jakob erschleicht durch einen Betrug mit Hilfe der Mutter von seinem blinden Vater den Segen der Erstgeburt, der doch dem Esau zustünde. Derselbe Jakob bevorzugt Josef, den Sohn der Rahel, vor seinen älteren männlichen Nachkommen, die der Ehe mit Lea entsprungen sind, sodass die neidischen Brüder den Lieblingssohn Jakobs als Sklaven verkaufen. Die Überfülle väterlicher Liebe zu Josef ist Unrecht gegen seine anderen Söhne und veranlasst deren Unrecht gegen den Liebling. Und doch liegt die väterliche Liebe als ein Glanz auf Josef, der Heil bringt und ihn schließlich fähig macht, die väterliche Gnade als Verzeihung und Lebensrettung an seine ehemals feindlichen Brüder zurückzugeben. Und noch einmal gibt Jakob, der ungerechte Gesegnete, der gesegnete Ungerechte, jetzt selbst alt und erblindet, aber wissend, den Segen der Erstgeburt an den jüngeren Enkel Ephraim statt an dessen Bruder Manasse weiter. Auf Rembrandts berühmter Darstellung des Jakobssegens ist die Hintergründigkeit der Situation ablesbar. Man ahnt, dass der fälschlich segnende Jakob sich an den fälschlich gesegneten Jakob erinnert und dass der in seinem Willen unerforschliche Supervater Gott dem falschen Segen der leiblichen Väter seinerseits seinen Segen gibt. Ihr Wolken brecht und regnet aus den Segen über Jakobs Haus, sagt ein Weihnachtslied des Friedrich von Spee. Es ist ein Segen, der Gnade an die Stelle von Recht und Gesetz setzt. Von hier kommt Christus. Der Blick zurück auf Kain verrät, dass noch der von Gott Verstoßene auf eine dunkle Weise gesegnet sein kann. Das Kainsmal ist ein Zeichen des Fluchs, aber auch des göttlichen Schutzes, dass ihn niemand erschlüge, wenn er ihn fände. Ist der Ackerbauer Kain kunstreicher als der Hirt Abel? Ist der Landwirt Jakob klüger als der Jäger Esau? So zeugt Kain alsbald nach dem göttlichen Fluch, also in der gleichen Situation wie Adam ihn, den Städter Henoch, von dem die Träger der Kunst und Kultur kommen, die sesshaften Viehzüchter, die Geiger und Pfeifer, die Meister in Erz und Eisenwerk. Schuld, Verstümmelung liegen im Grund der Kultur, wie Walter Benjamin mit seinem jüdisch-theologischen Erbe genau gewusst hat. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein, heißt es in der 7. der Thesen über die Geschichte, die Messianismus und Marxismus zu vereinigen suchen. Nur das Kulturwesen Mensch kennt Mord und Krieg, Ausbeutung, Unterdrückung und Versklavung der Artgenossen. Das Mängelwesen Mensch kann von der Urhöhle der Instinktgeborgenheit lediglich träumen. Die Vernunft ist es, die zu allem fähig ist. Der Blick vorwärts von Abel auf Jakobs Haus, der schon im Johannesbrief und im Hebräerbrief geworfen wird, lässt im unschuldigen, von seinem Bruder Kain erschlagenen Opfer eine Präfiguration Christi erkennen, der gleichfalls von seinen verstockten Menschenbrüdern erschlagen wird, aber als Erlöser den Fluch des Vaters über die Mörder in Segen verwandelt. Die Infelix culpa Kains wird zur Felix culpa der Menschen, welche die Osterliturgie preist, weil sie die Fülle der Gnade Gottes hervorruft. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ruft Christus vom Kreuz. Und doch geht wieder ein Kain verflucht davon. Der Brudermord an Christus, der zugleich ein Gottesmord und das heißt ein Vatermord ist, muss kommen. Aber wehe über Judas, durch den geschieht, was geschehen muss. Sogar in der von Christus erzählten biblischen Parabel über den verlorenen Sohn bleibt ein Rest von Unheil. Der reuige Sohn, der in tiefe Sünde gefallen ist, lässt bei der Rückkehr den treuen und gehorsamen Sohn, der beim Vater blieb, ins Abseits geraten. Das Licht der Gnade wirft immer wieder diesen Schatten. Keine Rechnung der Söhne mit den Vätern geht auf. Und immer bleiben symbolischer Vater und leiblicher Vater unterschieden, sei es auch, dass wir in Christus der symbolische Gottvater als Erzeuger und der leibhaftige Vater Josef als Adoptivvater gedacht wird. Sofern der Vater Repräsentant der Ordnungen ist, ist Vaterschaft immer geistig, das Geschäft der fleischlichen Zeugung obskur. Der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud, auch er ein Jude, hat in seiner Abhandlung Totem und Tabu die Geschichte vom Ursprung der Kultur als eine Geschichte vom Vater und seinen Söhnen erzählt, die sich als Brüderhorde zusammentun, um den omnipotenten Vater zu erschlagen und dann ein kompliziertes Regelsystem errichten, damit unter ihnen Übermächtigung und Totschlag ausgeschlossen sei. Die Vatermörder wollen sein ein einig Volk von Brüdern. Sie müssen zu diesem Zweck die Inzestschranke aufrechterhalten, die vom Vater gesetzt ist. Er hatte alle Frauen des Hortenverbandes für sich beansprucht und die Söhne von ihnen ausgeschlossen und nach draußen verwiesen. In Opfer, Ritual und Gemeinschaftsmahl fließen ambivalente Impulse zusammen. Das Opfer wiederholt symbolisch den Vatermord, das Mahl des Auffressens des Vaters durch die Söhne. Das Mahl des Auffressens des Vaters durch die Söhne. Doch zugleich sollen diese Rituale den Geist des Ermordeten versöhnen, der als Toter ins Überlebensgroße wächst. Die symbolische Wiederholung der Tat brennt eine Schuld ein und drückt ein Sündenbekenntnis aus. Freud hat diesem Muster auch das Christentum eingezeichnet. Wenn kein anderes Opfer den zürnenden Gott versöhnen kann, dann muss einer der Brüder selbst geopfert werden, der im Opfer zum Stellvertreter der Brüder, aber auch des Vaters wird. In die Linie dieser Deutung ließe sich auch die Geschichte der feindlichen Brüder Kain und Abel stellen. Abel opfert ein Tier aus seiner Herde, um den Gott zu versöhnen. Aber Kain opfert den Bruder und wird damit in einer dunklen Weise dem Gott tiefer gerecht, indem er ihn herausfordert. Aber sind Kain und Abel überhaupt zwei? Sind sie nicht die dunkle und die helle Seite des einen Sohns, Ich-Ideal und monströses Ich? Das Ich-Ideal muss getötet werden, weil es in seiner Selbstunterwerfung dem Alten so wohlgefällig ist. Das monströse Ich rebelliert, überlebt und wird sich darin erst recht monströs. Hier liegt der Keim aller Doppelgängergeschichten bis zu Edgar Allan Poes Erzählung von Mr. Jekyll und Mr. Hyde. Johann Nestreus Volksstück vom friedfertigen Färber und seinem tollkühnen Bruder beim Militär, beide in völliger äußerer Gleichheit von extremer Wesensdifferenz, ist eine Umkehrgestalt der Geschichte von den feindlichen Brüdern. Das Gleiche gilt von den Zwillingen Wald und Wuld in Jean-Pauls Flegeljahren und vom symbolischen Bruderschaftsverhältnis zwischen Adrian Leverkühn und Serenus Zeitblom in Thomas Manns Dr. Faustus. Weil sie so ungleich sind, müssen und können sie sich lieben. Keiner ist da, wo der andere ist, weil das, worin ihre Liebe gründet, sie auch trennt. Jeder ist der andere des anderen. Die griechische Mythologie stellt der biblischen Geschichte von den feindlichen Brüdern und ihrem Vater eine ganze Reihe von tödlichen Bruderfeindschaften an die Seite. König Ödipus, der unwissentlich den Vater tötet und die Mutter heiratet, erzeugt im Inzest die Brüder Eteokles und Polyneikes. Der Fluch des Vaters macht sie zu Rivalen und Todfeinden, die sich gegenseitig erschlagen. Atreus aus dem Geschlecht des Sohnesmörders Tantalus ermordet mit seinem Bruder Thyestes zusammen den Stiefbruder. In der zwischen den Mördern aufbrechenden Feindschaft bringt Thyestes durch List den Atreus dazu, blindlings den eigenen Sohn zu töten, wogegen Atreus dem Thyest dessen eigene Kinder zumal vorsetzt. Die Feindschaft der Väter bleibt zwischen den Söhnen Agamemnon und Aegist aufrecht, und in dieses Netz der Familienverbrechen ist neben dem Inzestmotiv noch der Muttermord des Orest verflochten. Der Fluch der Götter waltet über dem Geschlecht des Tantalus, der sie in einer Art antiken Sündenfalls zu betrügen versucht hatte. Und wie in der Kain-Abel-Geschichte mag auch im antiken Mythos von den getöteten und gefressenen Kindern eine Spur zurücklaufen zu archaischen Ritualen des Menschenopfers. Ihr lasst den Armen schuldig werden, dann überlasst ihr ihn der Pein, hält die verzweifelte Iphigenie Goethes, auch sie aus Tantalus' Geschlecht, den Göttern vor. Ihr Wort ist die Spiegelgestalt der Frage nach dem Geheimnis der Gnadenwahl. Zugleich eine Variante des biblischen Urteilsspruchs über Judas, der nur herbeiführte, was kommen musste. Für Goethe, den Erben von Christentum und Judentum, tritt auch aus dem antiken Mythos das Theodizee-Problem heraus, das dort wohl kaum steht, und das sich in aller Schärfe erst darstellt, wo an der Stelle der Vielfalt vergötterter Lebensmächte der eine Vatergott einer Offenbarung steht. Doch schon die Antike kennt neben den feindlichen Brüderpaaren auch die freundlichen Zwillinge, die Dioskuren, Castor und Pollux, Brüder der schönen Helena und der Clytemnestra, der Gemahlin des Tantaliden Agamemnon, die von ihrem Sohn Orest umgebracht wird. Nach verschiedenen Überlieferungssträngen haben Castor und Pollux verschiedene Väter. Eine Überlieferung macht den Zeus, der sich der Leda in Gestalt eines Schwans genähert hat, zum Vater der Helena und lässt die weiteren Geschwister vom menschlichen Gatten der Leda abstammen. Eine andere Überlieferung macht Castor und Pollux zu Söhnen des Zeus. Eine dritte gibt dem Pollux göttliche, dem Castor menschliche Abstammung. Wieder ist also die Brüdergeschichte auch eine Geschichte vom symbolischen und leiblichen, göttlichen und menschlichen Vater als schicksalsbestimmenden Mächten. Denn der Göttersohn ist zur Unsterblichkeit, der Sohn des menschlichen Vaters zum Tode geboren. Im Unterschied zur Bibel, die symbolische und biologische Linie streng trennt, konvergieren hier beide Linien ungewiss. Ausdruck für die oszillierende Göttlichkeit des Lebendigen selbst, wo im Judentum, Christentum die göttlichen Reden der Schöpfung und der Offenbarung das Leben ordnen. Castor und Pollux jedenfalls bewähren ihre Freundschaft im Verweigern der Trennung. Der Göttersohn Pollux, von Zeus in den Olymp aufgenommen, erwirkt von seinem Vater die Gunst, zusammen mit dem sterblichen Bruder Castor abwechselnd einen Tag im Olymp und den nächsten im Hades verbringen zu dürfen. Der Glaube an ein göttliches Zwillingspaar als Helfer der Menschheit ist indogermanisches Gemeingut. Als Retter aus Seenot und Richtpunkt der Navigation sind die Zwillinge ein himmlisches Sternbild. Doch wiederum stellt sich die Frage, ob, wie Kain und Abel, nicht auch Castor und Pollux Bilder des zweigeteilt einen Menschen sind, in seiner gottmenschlichen Deszendenz, halb zum Tode, halb zum Leben geneigt, halb zum Dunkel, halb zum Licht. Doch wo im Judentum, Christentum Unterscheidungen stehen, göttliche und menschliche Ordnung, Gericht und Gnade, Gut und Böse, da lassen die Griechen das sowohl als auch stehen, den Reigen der Bilder, der ins Chaos der Verschlingungen hinabreicht. Nur psychologisiert und gebrochen lässt sich das in unserer Moderne herüberholen. Vielleicht ist Hans Castorp in Thomas Manns Zauberberg der Wanderer zwischen der Lichtwelt der Bildungsväter und der Nachtwelt der Madame Chauchat und der sprachlosen Vatergestalt Peperkorn, eine ironisch psychologisierende Kontamination der Zwillinge Castor und Pollux. Väter und Söhne, feindliche und freundliche Brüder, sind zentrale Spielfiguren der Fantasie in allen patriarchalischen Kulturen. So ist das Motiv der feindlichen Brüder in überraschend paralleler Weise zur biblischen Ausprägung in Kain und Abel auch in den Gründungsmythos Roms eingesenkt. Die Zwillinge und Hirten Romulus und Remus, Söhne des Mars mit der Priesterin Rhea Silvia, werden Rivalen im Plan einer Städtegründung. Romulus ist bei den Auspizien von den Göttern begünstigt. Remus springt in Hohn und Neid über die von Romulus erbaute Stadtmauer und wird von diesem erschlagen. Indem die Götter in Gemeinschaft, nicht der göttliche Vater Mars in Alleinverantwortung, den Romulus bevorzugen, bleibt das Problem der Gnadenwahl auch hier unentfaltet. Aber das Problem der Erbsünde wird vom Klassiker Horaz in der 7. Epode herausgearbeitet. Im Gegensatz zur älteren Tradition, die in der Tötung des Remus durch Romulus eine gerechte Strafe für den Übermut sah, erkennt Horaz im Brudermord den Anfang und Grund der politischen Zerwürfnisse und Bürgerkriege, die Rom erschüttern. Doch während die horazische Hoffnung auf ein erneuertes goldenes Zeitalter im Zeichen des julischen Hauses das sich seinerseits von Mars und Venus ableitete, über Jahrhunderte hin rezipiert und christlich eschatologisch umgedeutet wurde, ist die heidnisch-adventistische Sicht der Erbsünde folgenlos. Sie ist damit in mehrfacher Hinsicht punktuell. An einen Autor und an ein Staatsvolk, an eine Generation gebunden. Nur Buchreligionen mit einer heiligen Schrift rufen Auslegungssysteme und Auslegungstraditionen hervor, die ihrerseits kulturbestimmend werden. Nur was in diesen Auslegungszusammenhang hineingerät, gerät auch in Deutungszusammenhänge. In der griechischen Mythologie setzen promiske Götter die Inzestschranke. In der römischen Mythologie wird ein Gründungsmythos erzählt, der das Handeln der Götter fraglos hinnimmt. Im Judentum wird die Frage nach dem Warum des göttlichen Handelns unüberbrückbar laut. Diese Frage lässt seine Religion leben. Sie wird im Christentum missionarisch-menschheitlich ausgeweitet. Weil die Lieblingskinder Gottes des Segens nicht wert sind, wandert er an deren heidnische Brüder weiter. Die Juden sind für die Christen durch viele Jahrhunderte hindurch feindliche, verlorene Brüder, die gehasst, verfolgt, ausgetilgt werden, die aber vielleicht doch dereinst heimgeholt werden können. Synagoge steht trauernd neben Ekklesia. Die griechische Mythologie erzählt Familiengeschichten. Die römische Mythologie erzählt Staatsgeschichte. Das Judentum erzählt die Geschichte eines Gottvaters und seines Volkes. In der griechischen Mythologie dominiert das biologische Muster Familie, im Judentum, Christentum das heilsgeschichtliche Muster Gottesvolk. Von daher haben 18 Jahrhunderte unserer Tradition die Geschichte des Handelns Gottvaters mit den Menschenkindern erzählt. Und erst seit 200 Jahren wird die Geschichte der Familie in Europa wieder virulent, nun als psychologische Geschichte. Dabei erreicht zunächst keine der theologisch auslegenden Nacherzählungen den Reichtum und die Vielschichtigkeit der biblischen Urgeschichte von Kain und Abel. Deshalb ist es hinreichend, im Vorbeigehen auf sie zu verweisen. Die jüdische und die patristische Exegese legt die Brüder Kain und Abel moralisch aus, als Repräsentanten des ursprünglichen Gegensatzes von Gut und Böse und rationalisiert das Geheimnis der Gnadenwahl durch die Interpolation, Kain habe nur die schlechten Früchte seines Feldes geopfert. Das religiöse Drama der Reformationszeit macht unter Rückgriff auf Hebräer 11,4 Kains Werkgerechtigkeit bei mangelndem Glauben für sein Vergehen verantwortlich. Das Barock stilisiert das ungleiche Brüderpaar zu den Antipoden Tyrann und Märtyrer, in denen sich die Spannweite menschlicher Verhaltensmöglichkeiten auf dem Theatrum Mundi darstellt. Erst die religiöse Empfindsamkeit des 18. Jahrhunderts vermag Kain vielschichtiger zu sehen. In seinem religiösen Drama Der Tod Adams, das 1753 entstand und 1757 gedruckt wurde, entdeckt Klopstock den unglücklichen, mitleiderweckenden Mörder und das Elend des Vaters Adam, der im Fluch über Kain auch ein Stück von sich selbst verfluchen und verdrängen musste. In der Sterbestunde holt ihn mit dem Schatten der eigenen Schuld auch der verbannte Sohn Kain wieder ein. Der zum Sterben gerufene Adam zieht sich an den Altar des ermordeten Abel zurück und gräbt sich vor dem Tod als der Sünde sollt zitternd dort sein Grab, als ihm Kain entgegentritt, um dem Vater dafür zu fluchen, dass er ihm das Leben gab. Denn Leben und Schuld sind in der Erbsünde von Adam und Eva synonym geworden. Adam ist so gesehen der Verantwortliche für Abels Tod. Doch indem Klopstock dergestalt die Bruderhandlung auf den irdischen Vater hin zentriert und die Schuldthematik radikalisiert, lässt er den himmlischen Vater unbefragt. Das dunkle Geheimnis der Gnadenwahl verschwindet in der geläufigen theologischen Aussage über die Erbsünde als Folge menschlichen Missbrauchs der von Gott geschenkten Freiheit. Dass Kain das Vermächtnis des Lebens nur noch als Vermächtnis der Schuld zu sehen vermag, ist am Ende ebenso sehr Ursache wie Ausdruck seiner gottlosen Verzweiflung. Er bleibt in dieser Verzweiflung eine Episoden- und Kontrastfigur. Am gleichen Tag, an dem Kain nochmals durch seinen Fluch über den Vater verloren geht, wird der verirrte jüngste Sohn Adams wiedergefunden. In diesem Zeichen des rettenden Gottes kann der gläubige und reuige Adam am Rand des Grabes auf den verheißenen Erlöser vorblicken und einen aufklärerischen Segen sprechen. Er zeichnet den verbliebenen ältesten Sohn Seth nur noch durch eine Vorbildfunktion, aber nicht mehr durch Vorrechte aus. Ihr seid Brüder, Menschlichkeit müsse eure Wonne sein, der sei der Größte unter euch, der Menschlichste ist. Damit hört das Stück auf. Ende der 50er Jahre des 18. Jahrhunderts steht Klopstock, 10 Jahre früher die Leitfigur der deutschen Vorklassik, schon am Rande der literarischen Entwicklung in Deutschland. Die zeitgenössische Kritik hat den Tod Adams unter Gesichtspunkten einer Dramaturgie verworfen, die den psychologisch motivierten Konflikt fordert. Klopstocks Figuren leiden zwar, aber sie erleben keine in einen Widerspruch der Welt hineinreichenden Konflikte. Das Gebäude der Theologie ist für ihn noch so fest, dass es unbezweifelbaren Sinn garantiert in der Vatergestalt Gottes, der sich dem Sohn offenbart. Der Klopstock-Verehrer und Kritiker Lessing entfaltet zwar konflikthaltige Vater-Kind-Beziehungen, deren Väter perspektivisch auf einen Vatergott verweisen, der alte Sir Samson auf den Verzeihenden, der alte Galotti auf den Richtenden, der alte Nathan auf den erziehenden Gott. Aber da, wo eine religiöse Thematik offen dramatisch verhandelt wird, eben in dem dramatischen Gedicht Nathan der Weise, bleibt der Weltsinn dem Glauben und dem Raisonnement gleichfalls gegeben. Mit seiner Version der Ringparabel, die im Bild der feindlichen Brüder das Verhältnis der monotheistischen Weltreligionen darstellt, findet Lessing sogar eine Antwort auf die Provokation der Gnadenwahl. Streit und Feindschaft entstehen aus einem Missverständnis. Der himmlische Vater hat allen gleichmäßig seinen Segen gegeben, aber nicht als sicheren Besitz, vielmehr als Handlungsanweisung. Nicht wer den Segen hat, hat das rechte Leben, sondern wer recht lebt, hat den Segen. Unter wechselseitiger Umarmung der Menschengeschwister fällt der Vorhang vor einer Welt, in der das Theodizee-Problem ebenso gelöst erscheint wie das der Brüderlichkeit aller Menschen, wenn auch im Licht der Utopie. Mit Lessing ist die epochale Wende zur Moderne erreicht, die sich in der deutschen Literatur als später dialektisch vielschichtiger Prozess der Säkularisierung der Welt und der Psychologisierung des Menschen bezeugt. Das bedeutet für das Verhältnis von Bibel und Dichtung, an die Stelle der Interpretation der biblischen Figuren, zuletzt mit Hilfe psychologischer Vertiefung, tritt jetzt die Interpretation psychologisch konzipierter Figuren mit Hilfe resonanzgebender biblischer Rückbezüge. In der Welt statt in der biblischen Offenbarung wird hinfort die Wahrheit des Menschen gesucht. Was das heißt, zeigt Lessings Emilia Galotti. Der Vater Odoardo legt am Ende der Tragödie den Dolch am Richterstuhl Gottes nieder, aber vorher hat er den Weltlauf in eigene Regie genommen, um durch den Mord an der Tochter den Triumph der Verführung über die Reinheit des Menschen zu verhindern. In Jahrhunderten einer stabilen patriarchalischen Ordnung war der Fürst Repräsentant Gottvaters im Staatsregiment, der Pater Familias Repräsentant beider in der Familie. Lessings Väter sind stark als Liebende, Sir Samson, und als Erzieher zur Mündigkeit des Selbstdenkens, Nathan der Weise. Oder Ardo Galotti aber entzieht sich der Liebe und versäumt die Erziehung, indem er sich von einer Familie trennt, deren Lebensstil zu bestimmen er entweder nicht willens oder nicht fähig ist. In dem Augenblick, in dem er die Patria Potestas über Leben und Tod der Familienangehörigen ausübt und als Stellvertreter Gottes rechtens dem Fürsten, dem anderen Stellvertreter Gottes, gegenübertritt, erweisen sich beide als schwach, weil von Leidenschaft getrieben. Emilia Galotti, dem Fürsten verfallen, manipuliert den Vater, degradiert ihn zur Waffe, die sie in einem verkappten Selbstmord gegen sich richtet. Lessings Väter haben im deutschen Drama die neuartige Qualität, leibhaftige Familienväter zu sein, zwar perspektivisch einer symbolischen Ordnung eingefügt, aber geprägt doch durch persönliche Eigenarten, die eine individualisierte emotionale Beziehung zu ihren Kindern bedingen. Weil diese Väter doch noch mehr sie selbst als Repräsentanten von etwas anderem sind, können sie persönlich schwache Väter sein, wogegen Klopstocks Adam auch unter dem Schatten der Sünde ganz Patriarch bleibt. Seine Gefallenheit ist eine theologische, keine psychologische Kategorie. In der Tat beginnt bei Lessing eine Serie der schwächlichen, wenn auch oft martialisch auftretenden Väter. Sie reicht in Schillers Dramen vom alten Grafen Moor bis zu Attinghausen in Wilhelm Tell. Ihr gehören die Väter im Hofmeister des Stürmers und Drängers Jakob Michael Reinhold Lenz an. In ihr steht Goethes Vater Meister, der durch seinen Sohn Wilhelm und dessen Mutter überspielt wird. Hier drängen sich die zahllosen, polternden Väter des Familiendramas vor. Hierher gehört Hebbels Meister Anton und schließlich Strindbergs Rittmeister im Totentanz, dessen übermächtige Frau als Muttergestalt, nein, nicht im Totentanz, sondern im Vater, dessen übermächtige Frau als Muttergestalt ihn überwächst. Die Zwangsjacke, in die er gesteckt wird, ist in anderer Gestalt der Uterus, der ihn zurückholt. Die Problematisierung der Väter in der Literatur zeigt und befördert die Auflösung des Gefüges und Normensystems der ständischen Gesellschaft, das durch Tradition und Autorität legitimiert war. Autoritäre Väter standen dafür ein. Zugleich bezeugt sich in diesen menschlichen, aber schwachen Vätern die Umformung der Familie in der entstehenden modernen Gesellschaft. Familia bedeutet im 17. Jahrhundert noch Hausgenossenschaft unter väterlichem Regiment, kleinste Zelle der ständischen Gesellschaft. Es sind alle, die unter einem Dach wohnen, nicht nur die Frau und Kinder, sondern auch das Hausgesinde zum Beispiel, alles ist Familia. Ende des 18. Jahrhunderts beginnt sich die Familie als Ordnung eigenen Rechts aus der Gesellschaft auszugliedern und der Welt draußen gegenüberzustellen. Der Vater wird problematisch als Grenzgänger und Vermittler zwischen Binnenwelt der Familie und gesellschaftlicher Außenwelt. Gesellschaftlicher Außenwelt. Als intime Liebesgemeinschaft ist die Familie Naturordnung. Die Gattin und Mutter steigt auf zur Repräsentantin dieser Würde. Mutter Natur wird erfunden, das Genie als ihr liebstes Kind, dessen Produktionen naturförmig sind. Natur, Natur, nicht so Natur wie Shakespeares Menschen, die tyrannisierte junge Goethe. Aus dem Schoß von Mutter Natur tritt das Genie, der große, originale Mensch, in die fremde Welt einer gesellschaftlichen Kultur, die ihn an der Entfaltung hindert. Sie ist nicht mehr Ordnung über ihm, sie ist feindliche Welt gegen ihn. Das Motiv der feindlichen Brüder gewinnt neue Signifikanz. Es wird vom Zeichen der Sünde zum Zeichen der Tragik, einer Entzweiung des Menschen mit der Gesellschaft und in ihrem Gefolge für die Selbstentzweiung des Individuums. Mensch und Welt sind zerrissen. Kein Werk der neueren deutschen Literatur ist auf diesem Weg so explosiv, vielschichtig und epochenrepräsentativ wie Schillers Räuber. Karl Moor erscheint als verlorener Sohn, der in der Fremde antiautoritäre Streiche gespielt hat, nun aber reuig heimzukehren gewillt ist zu einem Vater, in dem er die patriarchalische Familienordnung, Gesellschaftsordnung und Weltordnung anzuerkennen bereit ist. Allerdings erweist er sich darin als moderne Existenz, dass er die Familie nicht mehr als Gesellschaft im Kleinen, sondern die Gesellschaft, ja die Welt, als Familie im Großen sieht. War die alte Familie Unterinstanz und Agentur der Gesellschaft, so will Karl die Gesellschaft, die Welt, als natürliche Liebesgemeinschaft, sozusagen als Superfamilie. Seine Vision der Welt als Heimat gehört in die Perspektive moderner Gesellschaftsutopien bis hin zur klassenlosen Gesellschaft, die sich von den alten Sozialutopien dadurch unterscheiden, dass sie freie Natur, nicht durch geregeltes Rechtssystem sein wollen. Seit umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt, könnte in Beethovens ekstatischer Vertonung die Nationalhymne einer von Karl Moor beglückten Grafschaft sein. Alle Menschen werden Brüder. Sicherlich gehört diese lyrische Vision Schillers zu den Stiftungsurkunden einer Bewegung, die mit dem Gesang »Brüder zur Sonne, zur Freiheit« einem Naturraum von Gesellschaft entgegenmarschiert. Nicht nur sind die jungen Grünen von heute ein bisschen rot, der junge Marx der Pariser Manuskripte, die von der Resurrektion der Natur sprechen, war auch ein bisschen grün. Franz Moor, der zu Hause verbliebene Bruder des verlorenen Sohns Karl, fühlt sich nicht nur wie sein biblisches Vorbild vom Vater zurückgesetzt. Dieser Vater, Vaterschaft, Brüderschaft, Familie überhaupt, haben für Franz alle Würde verloren. Ich habe Langes und Breites von einer sogenannten Blutliebe schwatzen gehört, dass einem ordentlichen Hausmann den Kopf heiß machen könnte. Das ist dein Bruder, das ist verdolmetscht. Er ist aus eben dem Ofen geschossen worden, aus dem du geschossen bist. Also sei er dir heilig. Aber weiter, er ist dein Vater. Er hat dir das Leben gegeben. Du bist sein Fleisch, sein Blut. Also sei er dir heilig. Wo steckt nun das Heilige? Etwa im Aktus selber, durch den ich entstund? Als wenn dieser etwas mehr wäre als viehischer Prozess zur Stillung viehischer Begierden? Wenn es darum geht, eine übergeordnete Instanz anzugreifen, hält Franz Moor sich an die neue Gottheit Natur, die ihm ein Mohrenmaul, Hottentottenaugen, eine Lappländersnase mitgegeben hat und ihn als Zweiten aus dem Mutterleibe kriechen ließ. Auch diese Natur ist für Franz Moor eine gemeine, schmutzige Veranstaltung, ein Morast, in dem nichts anderes gilt, als den Kopf hochzuheben. Sein Zerrbild von Familie ist ein Zerrbild von Mutter Natur. In diesem Rückgang auf die Mutter ist Franz radikaler als Bruder Karl, dem die Naturform Familie, die Naturordnung der Welt, noch im Zeichen des Vaters steht. Franz' Hassbild der Natur ist ein Bild verkehrter, leergelaufener Liebe. Seine Absage an sie ist eine Äußerung der Gebundenheit. Franz tritt zum Machtkampf an mit der Absicht, den patriarchalischen Familienraum der Graf Moorschen Herrschaft zum Ort der Tyrannei zu machen. Er will den Bruder aus der Gunst des Vaters verdrängen, den Vater vernichten, der Natur den Prozess machen. Kunst, Zivilisation, Intrige, Machination zielen auf die Abtötung des Lebendigen. Die Schwäche des Vaters Moor liegt darin, dass er, statt seinem besseren Gefühl zu glauben, für einen Augenblick der List des falschen Sohnes zum Opfer fällt. Es ist der Sündenfall gegen die Naturinstanz Gefühl, dessentwegen der Alte in einer Szene, welche die biblische Parabel umkehrt, als reuiger, verlorener Vater vor dem Sohn niederfällt. Die letztendliche Ohnmacht Franzens zeigt sich darin, dass die wahre menschliche Natur in ihm als Stimme des Gewissens mächtig wird und ihn vernichtet, der sie manipulieren wollte. Die Schuld Karl Moors aber ist es, dass er selbst den unbedingten Glauben an den Vater nicht aufzubringen vermag, den er beim Vater ihm gegenüber als selbstverständlich voraussetzt. Die vermeintliche Abwendung des Vaters macht ihm die Welt zur Räuber- und Mörderhöhle, die Menschen zu wilden Tieren. Er setzt zu einem Rachefeldzug an, der Welt und Gesellschaft so sehr zu säubern droht, dass nichts außer Trümmern übrig bleibt. Er lädt wirklich die Vernichtung des Vaters und des Bruders auf sich, die Franz nur anstrebt. Er zerstört die Familie. Er bringt die patriarchalische Gesellschaft in ihrer Schwäche zum Zusammenbruch, der sich im endgültigen Zusammenbruch des Vaters vollzieht. In seiner Enttäuschung an Natur gerät er in die Nähe des bösen Franz. Er zerreißt in der Ermordung Amalias das mütterliche Band der Liebe zwischen sich und dem Natürlichen. Aber Karl vollbringt in der Umkehr auch eine Leistung, die eine neue, desillusionierte Welt konstituiert. Er liefert sich einer göttlichen Gerechtigkeit aus, die ihren irdischen Repräsentanten und damit ihre anthropomorphe Nähe verloren hat. Wohl fleht er als Knabe um Gnade zu dem, der allein die Rache in seiner Hand hat, doch er sucht ihn nicht mehr in irdischen Stellvertretern und Einrichtungen. Freiwillig akzeptiert er den korrupten Justizapparat als Instrument göttlichen Rechts. Der am Anfang in die Geborgenheit zurück will, steht am Ende in freier Entscheidung zum Gesetz. Emanzipiert und allein verschafft er das auf ihn ausgesetzte Kopfgeld dem Vater einer notleidenden Familie. Der utopisch die Weltfamilie wollte, wendet sich einer in der Welt verlorenen Familie zu. Die Utopie des familialen Himmels auf Erden ist verdampft, die Natur ist ausgewandert. Dass sich in Schillers Räumern die Selbstbestimmung der Person als Einstimmung in eine frei akzeptierte göttliche Weltordnung darstellt, ist ein Abgesang auf die symbolische Ordnung des Judentums, Christentums. Abtretend fixiert der Bruder und Vatermörder Karl Mohr noch einmal eine Vaterordnung an den Himmel. Die Weltgeschichte ist ihr Weltgericht. In seiner Klassik hat Schiller dezidiert solchen Vorstellungen einer objektiven Weltordnung abgesagt. Einen Sinn von Welt, Natur und Geschichte gibt es nur noch in Gestalt eines Sinnentwurfs des Menschen als Individuum und Gattungswesen, den er selbst zu bewahrheiten hat. In diesem Rahmen ist Schillers dreistufige Geschichtsphilosophie zu sehen, die den Menschen aus der Harmonie naturhafter Unschuld und Unbewusstheit durch die dissonante Entfaltung seiner Fähigkeiten und seines Willens in der Geschichte auf ein Ziel jenseits der Geschichte weist, an dem auf der Stufe der Kultur ursprüngliche Harmonie wiederhergestellt werden soll. Wenn in der Braut von Messina das Motiv der feindlichen Brüder noch einmal in Bezug auf eine gestörte Vatergesellschaft auftaucht, ist die Korrespondenz zwischen irdischem Vater und himmlischer Väterlichkeit von vornherein verschwunden. Die Vaterordnung im Hintergrund der Handlung meint nur mehr patriarchalische Zustände als Ausgangspunkt der Geschichte. Wie die Feindschaft der Brüder in der Braut von Messina erst nach dem Tod des Vaters ausbricht, ist ihre Brüderlichkeit vaterlos. Der Seitenblick auf Wilhelm Tell, das letzte vollendete Drama Schillers, bestätigt, dass solche Brüderlichkeit historisch-politisch zu verstehen ist. Dort stirbt mit dem Freiherrn von Attinghausen der Repräsentant des patriarchalischen Systems, das im Schwur der Eidgenossen, ein einig Volk von Brüdern sein zu wollen, untergeht. Wo noch solche subjektiv-idealistischen Geschichtskonstruktionen ausfallen, sind die Väter nur mehr sie selbst in einer Institution moderne bürgerliche Familie, vom Sohn her gesehen Erzeuger, Liebhaber der Mutter mit ausschließlichem Besitzrecht, Repräsentanten gesellschaftlicher Ansprüche, die keine höheren Weihen mehr haben, außer ihrer Durchschlagskraft. Eine einst hochgerühmte Variante des Motivs der feindlichen Brüder, Otto Ludwigs Novelle Zwischen Himmel und Erde von 1856, führt eine Vaterfigur von großer geschichtlicher Signifikanz vor. Autoritär im Anspruch, aber ohne Durchsetzungsvermögen, ein armer alter blinder Mann, der gegenüber seinen Söhnen Schicksal zu spielen versucht und jämmerlich von den Ereignissen überrollt wird. Die feindlichen Brüder rivalisieren nicht um die Gunst des Vaters, sondern um die Liebe einer Frau. Das Problem der Gnade ist erloschen, plane Moral beherrscht das Geschehen, das Böse fällt, der Gute steigt auf zu einer nun schon lebensfeindlichen Reinheit. Wenn überhaupt eine Frage offen bleibt, dann diese im Namen des Lebens. Was ist das für eine Welt, in der Gutsein Erstarrung verlangt und die Möglichkeit der auch sinnlich erfüllten Liebe nur als Versuchung auftaucht? Unter der Decke beginnt hier die Destruktion des Rechtfertigungssystems der bürgerlichen Gesellschaft. John Steinbecks Roman East of Eden, 100 Jahre später als Otto Ludwigs Novelle, wirkt wie eine letzte Steigerung. Wenn dort noch einmal das Kain-Abel-Thema im Blick auf den Vater auftaucht, ist im letzten Teil des Romans die Mutter, bei Otto Ludwig ein blinder Fleck der Konfiguration, zur Kernfigur einer innerseelisch motivierten Konstellation geworden, wobei, ähnlich wie in Otto Ludwigs Novelle, biblische Rückbezüge nur noch als emotionale Assoziationen eingesetzt werden. Jenseits von Eden ist der Vater Adam, seit die Frau ihn verließ und eine Karriere als Prostituierte begann, weil seine bigotte, engherzige Bürgerlichkeit sie erstickte. Im langweilig tüchtigen jüngeren Sohn findet der Vater Selbstbestätigung. Im eruptiven, außenseiterischen, älteren Zwillingssohn Kaleb gleich Kain liebt, hasst und fürchtet er die Mutter, die ihn mit ihrer Flucht tief geschwächt und gedemütigt hat. Als der Vater das Opfer des Außenseiters nicht annimmt, zerstört dieser den Bruder, indem er ihn der Wahrheit über die Mutter aussetzt und trifft zugleich den Vater tödlich. Erst die Liebe und Zuwendung der Frau, die dem Bruder gehörte, geben dem jüngeren Sohn die Kraft, aus dem Exzess wieder aufzutauchen. Erst als des Vaters äußere Lähmung und Sprachlosigkeit seiner Innern entspricht, akzeptiert er den Sohn. Gnade für den Sohn fließt aus der Selbstdurchschauung des Vaters auf die eigene Schwäche und Schuld hin. Ein Psychodrama, ein Generationenkonflikt gewiss, aber kein Konflikt mit einem Legitimationsträger. Wenn Sigmund Freud in seiner Psychoanalyse die mythische Figur des Vatermörders und Muttergatten Ödipus zur Schlüsselfigur des familialen Dramas macht, in das er jede Kindheit eingebettet sieht, entmythologisiert er zugleich definitiv die Familie, damit das Vater-Sohn-Verhältnis. Mag die Familie Instanz der Kultivierung, der Vater Agent der Gesellschaft sein, bleibt doch gänzlich offen, worin Sinn und Recht der Kultur liegen sollen, wenn Glück nur ein Ersatzwort für Triebabfuhr ist. Der Patriarch Freud, der den Vater zum Repräsentanten einer Kultur ohne Rechtfertigung machte, hat, ohne es zu wollen, die Perspektive auf die moderne vaterlose Gesellschaft eröffnet, der einer seiner Schüler den Namen gab. Meine Damen und Herren, ich habe mich in der Zeit völlig verkalkuliert. Ich breche hier die Linie der Beispiele ab und sage noch ein paar prinzipielle Dinge zum Schluss. Ein Blick in die Literatur hat mannigfache Auffächerungen der Urgeschichten von Kain und Abel, Theokles und Polyneikes, Castor und Pollux freigelegt. Es bleibt festzuhalten, dass es Urgeschichten patriarchalischer Gesellschaften sind. In den mythischen Abgründen dieser patriarchalischen Gesellschaft geht anderes vor. Gaia, Mutter Erde, gebiert den Sohn Uranos, also den Himmel, und lässt sich von ihm als ihrem Ehemann begatten. Der jüngste der Söhne aus dieser Begattung ist Kronos, der auf Geheiß der Mutter den Uranos entmannt, als er nachts bei Gaia weilt. Das Blut, das bei dieser Verstümmelung fließt, befruchtet wiederum diesen fürchterlichen Schoß. In Uranos hat Kronos den Bruder kastriert, der zugleich sein Vater ist. In Rhea hat er die Schwester zur Frau, die ihm Kinder gebiert, welche von ihm verschlungen werden, damit sie nicht gegen ihn aufstehen können. So sieht das Chaos aus. Wo feindliche Brüder um die Gunst des Vaters ringend einander ermorden, sind schon väterlich kodierte Ordnungen da. Sie verstellen mütterlich kodierte Ordnungen, indem sie diese als Chaos erscheinen lassen. Feindliche Schwestern oder gar Söhne in Rivalität um die Mutter, Töchter um den Vater kämpfend, es ist kein Zufall, dass das keine Motive von vergleichbarer Tragfähigkeit sind wie das Motiv der feindlichen Brüder. Die Mutter gewährt Gunst, aber bestimmt nicht die Normen. So sind auch Mutter-Sohn-Konflikte seltener als verhüllte Mutter-Sohn-Liebesgeschichten in Abwesenheit des Vaters. Parzival oder der grüne Heinrich mit ihren Müttern wären zu nennen. Selbst Vater-Tochter-Konflikte treten gegenüber Vater-Sohn-Konflikten zurück, weil sie als Normenkonflikte immer auch an einen verbotenen, verborgenen, inzestuösen Grund rühren, dem sich die Konstellation Väter und Söhne fernhalten kann. Von Shakespeares King Lear und Lessings Vätern und Töchtern über den Hofmeister von Jakob Reinhold Michael Lenz bis hin zu Hebbels Maria Magdalene sind die Vater-Tochter-Auseinandersetzungen alle auch Geschichten von verbotener Liebe. In Max Frischs Homo Faber tritt sie nach außen. Diese Geschichten empfangen ihre Brisanz daher, dass ausgerechnet der Repräsentant des Gesetzes von der chaotischen Lust unterspült ist. Der Vater muss von Lots Töchtern um den Verstand gebracht werden, damit diese Lust ausbrechen kann. Es bleibt demgegenüber das Geheimnis erlaubter Urgeschichten, wie sie zwischen feindlichen Brüdern und ihren Vätern spielen, dass sie, wie Spiele nach Regeln immer, nur solche Neukombinationen ermöglichen, die immer aufs Neue die Regeln bekräftigen. Sie sind darin zentrale Medien der historischen Selbstvergewisserung der Menschheit und noch ihre Überschreitung ist kein Ende der Aufarbeitung. Es wird erst dann eintreten, wenn die väterliche Kodierung der gesellschaftlichen Ordnungen endgültig ausgelöscht ist. Mit dem Blick auf drei Überschreitungen will ich schließen. Nachdem an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert das Motiv der feindlichen Brüder vom Vater abgelöst worden ist, das habe ich zu zeigen versucht in dem Teil des Vortrags, den ich ausgelassen habe, kehrt Lord Byron von Goethe als Verkörperung des modernen romantischen Literaten gedeutet, mit seinem Mysterium Kain noch einmal programmatisch zum biblischen Ausgangspunkt zurück, nun aber als romantischer Rebell gegen das Christentum. Er zieht die Konsequenz, vor der Klopstocks Tod Adams zurückschreckt. Nicht der Brudermörder Kain, nicht sein Vater Adam, sondern Gott ist der Schuldige in diesem Drama. Das ist das absolute Unglück am Ende der Geschichte der feindlichen Brüder und die Antwort darauf heißt metaphysische Revolte. Camus steht in dieser Tradition mit dem Kapitel Die Söhne Kains in seinem Essay Der Mensch in der Revolte. In Kain fällt die erste Revolte mit dem ersten Verbrechen zusammen. Die Geschichte der Revolte, so wie wir sie heute erleben, ist vielmehr die der Kinder Kains als die der Schüler des Prometheus. Neben der Revolte steht eine Möglichkeit des Glücks, von der Schillers gleichnamiges Gedicht spricht, eines seiner schönsten, das aus der Auseinandersetzung mit dem Bruder Goethe geflossen ist. Laut diesem Gedicht fällt dem Götterliebling grundlos das Glück zu, wie der Segen. Alles Höchste, es kommt frei von den Göttern herab. Doch nicht Neid auf den Begünstigten ist die Antwort auf diese Erfahrung. Keine Keinstat, sondern Liebe. Der im Schatten des Glücklichen steht, sieht weiter als der im Licht. Er ermisst an ihm tiefer, was Glück ist, als der Beschenkte selbst es je vermöchte. Oder mit Schillers Worten, weil er der Glückliche ist, kannst du der Selige sein. Das ist keine Lösung des Geheimnisses der Gnadenwahl, gewiss, aber eine menschliche Möglichkeit, es zu bejahen. Und schließlich die Überschreitung des Themas in Richtung auf Kollektive, wie sie religiös formuliert sich schon andeutete im Verhältnis von Judentum und Christentum. In Herbert George Wells Zeitmaschine wird der Blick in eine utopische Zukunft geworfen, in der die Menschheit in zwei nur noch durch ihre Degeneration miteinander verbundene Erscheinungsformen auseinandergefallen ist. Vampirhafte Schatten- und Arbeitstiere unter der Erde und diesen als Nahrung dienende, verspielte Luxuswerden auf der Erde. Es sind feindliche Brüder ohne Vater, die einander nur mehr zum Tode wahrnehmen.
Professor Gerhard Kaiser hielt seinen Vortrag »Feindliche Brüder und ihre Väter« auf der Tagung »Kain und Abel – Rivalität um Brudermord in der Geschichte des Menschen« am 5. Dezember 1982 im Haus der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Breisgau. Die Tagungsveröffentlichung erfolgte unter dem Tagungstitel im Jahr 1983 im Verlag Schnell und Steiner München. Der Aufsatz von Gerhard Kaiser ist auch digital auf dem Freidoc-Server der Universitätsbibliothek Freiburg zugänglich. Professor Dr. Gerhard Kaiser, am 2.9.1927 geboren in Tannroda bei Weimar, legte 1946 sein Abitur in Weimar ab und nahm im Jahr 1949 sein Studium an der Humboldt-Universität in Berlin auf. Zu Weihnachten 1950 verließ er die DDR als politischer Flüchtling und setzte sein Studium in München fort, wo er 1954 sein Staatsexamen ablegte und 1956 in Geschichte von Franz Schnabel promoviert wurde. Von 1957 an war er Assistent bei dem Germanisten Friedrich Wilhelm Wenzlaw Eggebert an der Johannes Gutenberg Universität Mainz bis zu seiner Habilitation 1962. 1963 wurde er als Ordinarius für neuere deutsche Literaturgeschichte an die Universität des Saarlandes Saarbrücken berufen, von wo aus er 1966 einem Ruf an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau folgte, wohingegen er Berufungen unter anderem nach Basel, Wien und München ablehnte. Zu seiner akademischen Laufbahn gehörten außer Gastprofessuren an der Hebrew University in Jerusalem und nach der Wende an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg die Mitgliedschaft in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und als korrespondierendes Mitglied in der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig sowie zahlreiche akademische Auszeichnungen und Ehrendoktorate. 1990 trat er in den vorzeitigen Ruhestand und lebt weiterhin in Freiburg. Die Bibliographie seines Schrifttums ist auf dem Server der Universitätsbibliothek Freiburg aufgelegt. Zum eben gehörten Vortrag gab Professor Kaiser noch den Hinweis, dass sich weiterführende und in Bezug auf Schillers Räuber auch relativierende Äußerungen von ihm in folgender 2007 im Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften bzw. im Hirzel Verlag Stuttgart erschienenen Publikationen finden. Gerhard Kaiser, Väter und Brüder, Weltordnung und gesellschaftlich-politische Ordnung in Schillers Werk. Es handelt sich um Band 80, Heft 2 der Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, philologisch-historische Klasse.